Die Schriftlesung heute ist aus Jakobus 1, 13 bis 16. Jakobus Kapitel 1, 13 bis 16. Und das ist auch der Text, über den wir gemeinsam nachdenken wollen. Und da werden einige Dinge doch geklärt in diesem Text, die auch für mich irgendwie nicht so klar waren, weil ich mir nie wahrscheinlich so richtig Gedanken drum gemacht habe. Aber hier werden einige sehr, sehr interessante Dinge angesprochen. Und ich hoffe, dass der Herr mir die Gnade gibt, dass ich das richtig erklären kann, sodass wir das auch verstehen und dann auch persönlich etwas aus diesem Text dann auch mitnehmen können. Ja? Ich lese ab Vers 13, es wird gesagt, niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, das ist das Erste, und er selbst versucht niemand. Sondern jeder wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Ehrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Wir verneigen uns zum Gebet. Auch heute bitten wir dich, Herr Jesus Christus, dass du selbst uns dein Wort aufschließt und wirklich in unser Leben auch hineinsprichst, Gnade gibst, dass wir dein Wort verstehen, es anwenden und dadurch auch bereichert und gesegnet werden. Anbetung sei dir. Amen. Die moderne Gesellschaft, ihr Lieben, in der wir leben, sie leidet unter einer sehr alten und ansteckenden Krankheit. Ich will das mal so erklären. Alte und ansteckende Krankheit. Wohlgemerkt, es sind manche Krankheiten, die unsere moderne Gesellschaft kennzeichnen, aber diese Krankheit ist die Krankheit, über die ich heute sprechen will. Und es geht um diese Krankheit der Menschen, die Schuld bei anderen zu suchen. Ja? Schuldzuweisung. Oh, der und der ist schuld. Das und das sind schuld. Ja, und wo fing das an? Wieso sage ich, es ist eine alte Krankheit? Wo fing das an? Das fing im Paradies an. So was hat Adam gemacht. Er hat zu Gott gesagt, hast du mir nicht die Frau gegeben? Stellt euch mal vor. So, er gibt Gott praktisch die Schuld, dass er gefallen ist. So, deshalb sage ich, unsere moderne Gesellschaft leidet unter dieser Krankheit. Und wir kriegen das alle mit. Wir brauchen nur die Nachrichten zu lesen oder zu schauen und dann sehen wir das schon. Und nach dem Verständnis der heutigen liberalen Gesellschaft, in der wir leben, sind es die weißen Männer, ja, die schuld sind an dem ganzen Übel in dieser Welt. So, wenn du weiß bist, ein Mann bist, du bist schuld. Ob es Rassismus ist, Sklaverei ist, Benachteiligung der Frauen, Kolonialismus, ich kann das kaum aussprechen, Umweltverschmutzung, Kriege, schlechte Noten in der Schule, für alles Mögliche, ja, wird der weiße Mann verantwortlich gemacht. So diese Schuldzuweisung in unserer modernen Gesellschaft ist unglaublich. Ja? Und heute ist das so. Der Drogenabhängige heute ist nicht schuld an seiner Sucht. Es sind seine Eltern, es ist die Gesellschaft, es ist Gott, aber nie der Drogensüchtige. Vor etlicher Zeit habe ich einen Artikel gelesen und ihr werdet staunen, dass sowas möglich ist. Aber wir sehen das mehr und mehr. Ich habe diesen Artikel gelesen in einer sehr großen Publikation, ja, Nachrichtenagentur. Und ich dachte zuerst, es ist ein Scherz. Ich dachte, dieser Artikel ist ein Scherz. Aber es war kein Scherz. Hört einmal die Überschrift, die genauso auch in der Publikation zu lesen war. Ich lese es im Englischen und dann übersetze ich das. Im Englischen hieß das, Why Climate Change Fuels Violence Against Women. Ja, ihr Lieben, ohne Quatsch, das ist, was die großen Zeitungen publiziert haben. Warum Klimaänderung Gewalt gegen die Frauen schürt. So, jetzt wissen wir, warum, ja? Männer ihre Frauen schlagen. Klimaänderung ist schuld. Ja, und wer ist für die Klimaänderung verantwortlich? Das ist der weise Mann. So, jetzt haben wir die Antwort. Und dieser Artikel, ich habe mal nachgeguckt, wurde von einer gewissen Dr. Annick Gevers geschrieben. Und sie ist eine Expertin der UNO. Und dieser Artikel ist zuerst in einer UNO-Publikation erschienen und dann haben die verschiedenen Nachrichtenagenturen der Welt das aufgegriffen und das veröffentlicht. Stellt euch vor, und da diese Spezialisten der UNO, das sind hochbezahlte Menschen, und die schreiben so einen Schwachsinn, ist unglaublich. Und deshalb kein Wunder, ich sage immer, UNO ist United Nonsense. Das ist Quatsch. Ja, was diese Organisation alles vermittelt und was man von dieser Organisation auch hört. Aber, und das verstehen wir als Menschen, die die Bibel ernst nehmen, wir verstehen, dass der in der Sünde lebende Mensch, der natürliche Mensch, der kann nicht anders. Ja? Er muss die Schuld woanders suchen und nicht bei sich selbst. Dass das ein natürliches Verhalten ist eines in Sünde lebenden Menschen, das verstehen wir. Aber wie ist das mit dem Leben der Christen? Wie ist es, wie zum Beispiel hier, mit der Versuchung zur Sünde? Wer ist dafür verantwortlich? Und genau diese Frage wollen wir ansprechen. Wer ist schuld? So habe ich die Predigt überschrieben und es geht natürlich um das Woher der Versuchung, um den Charakter der Versuchung. Ja, wer ist schuld, dass ich versucht werde zur Sünde? Ein Freund von mir, und er dachte, er ist besonders clever und er war eigentlich ein sehr kluger Mensch, weltlich gesehen kluger Mensch, nicht im Geistlichen. Er dachte, er ist besonders clever. Er sagte Folgendes, hört mal genau hin. Das habe ich mit meinen eigenen Ohren gehört. Er sagte mir, wie kommt es, dass Gott sich so über meine Sünde aufregt? Warum regt sich Gott über meine Sünde auf? Schließlich hat er mich so gemacht, dass ich sündige. Und er dachte von sich, er ist ein Christ. Er ist kein Christ. Und dieser Satz offenbarte mir das ganz, ganz klar. Und genau darüber wollen wir heute auch sprechen. Ja? Schaut einmal in den Text, was der Text uns hier sagt. Und wir werden sehen, dass diese Dinge, die wir gemeinsam lesen in dem Worte Gottes, die sind fundamental in dem, was sie sagen, die sind fundamental, indem wir dann die verschiedenen Geschichten der Versuchung im Alten Testament auch interpretieren müssen. Denn das Wort Gottes kann sich nicht widersprechen. Schaut einmal, was in Versen 13 und 14 gesagt wird. Hier geht es einmal um die Herkunft der Versuchung. Ja, das Erste, was uns die Schrift ganz klar versichert, ist, dass Gott dafür nicht zuständig ist. Das ist kategorisch, das können wir nicht verneinen. Da steht geschrieben, Vers 13, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Warum nicht? Weil das nicht wahr ist. Gott versucht nicht. So Jakobus, griechisch, aber eigentlich Jakob, im Hebräischen, Jakobus stehend unter der Leitung des Geistes Gottes, sagt ganz klar, Gott ist niemals die Quelle der Versuchung. Das ist das Wort Gottes, steht hier geschrieben, ich denke mir das nicht aus. Gott ist nicht verantwortlich für die Versuchung in meinem Leben. Nicht nur das, das Wort Gottes sagt uns noch einmal als Erklärung Folgendes, 13b, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. So, das ist das eine. Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Wir sagen, ja, das ist klar, er ist Gott. Und dann wird kategorisch gesagt, und selbst versucht er niemand. So, zweimal in einem Vers wird uns gesagt, nein, Gott versucht niemand. Warum nicht? Das ist die Frage, warum denn nicht? Und der Hinweis der Heiligen Schrift ist klar, das ist mit dem Charakter Gottes nicht übereinzubringen. Wenn Gott heilig ist, wenn Gott die Liebe ist und seine Kinder besonders in einer besonderen Art und Weise liebt, dann entspricht es seinem Charakter nicht, wenn er sie versuchen würde zum Bösen. Ein heiliger und liebender Vater wird seine Kinder niemals zum Bösen versuchen. Wir denken darüber nach und sagen uns, einen Moment mal. Haben wir eben nicht im Vers 12, war da nicht die Rede auch von Anfechtung oder Versuchung eines Menschen Gottes? In manchen Übersetzungen interessanterweise wird Versuchung gebraucht, in anderen Anfechtung. Ja? Es ist nicht dasselbe, Anfechtung ist nicht Versuchung eigentlich, aber es ist dasselbe Wort im Griechischen. Oder Anfechtung ist auch Prüfung, kann auch als Prüfung übersetzt werden. Und außerdem, wir erinnern uns an die Geschichte mit Abraham. Ja? Als er seinen Sohn Isaak auf den Berg mitgenommen hat, um ihn zu opfern. Steht es nicht geschrieben, und ihr könnt es nachschauen, 1. Mose 22, Vers 1, ich lese aus der Luther-Übersetzung. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham. Wir sagen, na, da steht's. Gott versucht Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Wisst ihr, und dann ist es gut, wenn wir verschiedene Übersetzungen haben und dann uns das mal anschauen. Wie übersetzen die anderen Übersetzungen das, was wir hier lesen in 1. Mose 22, 1? Und so lese ich jetzt einmal aus der Schlachterübersetzung. Die übersetzt folgendermaßen. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott Abraham. Oh, das ist interessant. Und wir fragen uns, okay, was ist denn richtig? Versuchung oder Prüfung an dieser Stelle? Ja? Wurde er versucht, Abraham, oder geprüft? Und genau darin eben liegt das Problem, ihr Lieben. Mit der Versuchung, sage ich mal. Dasselbe Wort im Griechischen, es heißt, ich denke, ich spreche es richtig aus, peireiso, wird einmal so in der Heiligen Schrift übersetzt, mit Versuchung, aber auf der anderen Seite wird es hier und da auch mit Prüfen übersetzt werden. Prüfung. So, es kann entweder das eine oder das andere meinen und oft ist eben der Zusammenhang, der uns offenbart, ob das eine oder das andere richtig ist. Und hier ist die Erklärung, ihr Lieben. Gott versucht seine Kinder nicht zum Bösen. Das ist die kategorische Aussage der Heiligen Schrift. Ja? Aber er prüft seine Kinder zum Besseren. Und das ist das, was wir in Vers 12 letzten Sonntag genau angeschaut haben. Er prüft seine Kinder zum Besseren. Und wenn Gott seine Kinder prüft, dann ist es immer zum Guten. Ja? Und das passt zu seinem heiligen und seinem liebenden Charakter. Okay, sagen wir. Wenn Gott seine Kinder niemals versucht, woher kommt die Versuchung? Schauen wir in unseren Text wieder, Vers 14. Hier wird uns das genau erklärt. Es wird gesagt, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Das ist die Antwort des Wortes Gottes für uns. Ihr habt das auch schon erlebt, sehr viele Christen denken, dass sie vom Teufel versucht werden und deshalb sagen sie auch, vielleicht um ihre Sünde so ein bisschen abzuschwächen, die sagen, the devil made me do it. Der Satan ist dafür verantwortlich. Das ist Unsinn. Erstens ist das nicht, was das Wort Gottes sagt. Und zweitens, ihr Lieben, wenn der Satan uns wirklich zum Bösen versuchen würde, wir hätten keine Chance. Wir hätten gegen Satan keine Chance. Ja, er würde uns in einer Sekunde um seinen Finger wickeln. In einer Sekunde. So, unser Verständnis ist oft, wenn es Gott nicht ist, der versucht, dann muss es Satan sein. Und wir schauen uns die Geschichte von Hiob an. Wir lesen auch das, was zum Beispiel Jesus seinen Jüngern gelehrt hat, wie sie beten sollen, und führe uns nicht in Versuchung, sagen, naja, da steht's. Ja, aber im Lichte dessen, was uns das Wort hier sagt, müssen wir Dinge dann auch interpretieren. Auch das Vaterunser. Gott versucht niemanden zum Bösen, aber er prüft seine Kinder. Ja, Und auf der anderen Seite sagt uns der 14. Vers, wer ist für die Versuchung zuständig? Wir selbst. Es ist die Begierde in uns, ihr Lieben, noch diese, lasst mich mal das so sagen, die Altlasten in uns als neue Kreatur Gottes, die uns immer wieder reizen, die Begierde in unserem Herzen. Es ist nicht der Teufel, sondern wir selbst sind dafür verantwortlich. Das ist es, was wir hier lesen in dem Worte Gottes. Die Quelle der Versuchung ist in mir, in meinem Herzen zu suchen, nicht bei Gott und auch nicht beim Teufel. Schauen wir mal, was Jesus sagt. Jesus sagt in Matthäus 15, Vers 19, er sagt, denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, das ist die Quelle von was? Kommen heraus die bösen Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord. Und wir können weitermachen, Jähzorn, Geiz und so weiter und so weiter. Woher kommen diese bösen Dinge? Aus unserem Herzen. Ich möchte hierbei eine Illustration gebrauchen, um ein bisschen das zu unterstreichen, was wir bis jetzt gehört haben und ein bisschen weiterzugehen. Ich habe von einem Mann gelesen, der eine Diät angefangen hat. Ja, er war beim Arzt gewesen, der Arzt sagt, oh, du kannst so nicht weitermachen, ja, du bist übergewichtig, das ist nicht gut für dich, dein Zucker ist zu hoch, deine Knie machen nicht so richtig mit, dein Gewicht wird dir mit der Zeit immer mehr Probleme machen, du musst auf Diät gehen. Und der Mann sagt, okay, was soll ich tun? Der Arzt sagt ihm, genau das und das darfst du essen, das und das darfst du nicht. So, dieser Mann hat die Diät angefangen, aber jeden Tag musste er bei Tim Hortons vorbeifahren, auf seinem Weg zur Arbeit. Und jedes Mal, wenn er vorbeigefahren hat, hat er geschaut, ich bin auf Diät und weitergefahren. Aber einen Tag, er kommt immer näher zu Tim Hortons und dann denkt er sich, Mensch, jetzt so ein Kaffee von Tim Hortons, das wäre genau das Richtige und ein Donut dabei. Und dann erinnert er sich, oh, no, ich bin ja eigentlich auf Diät. Und dann fängt er an zu beten. Und das ist sein Gebet. Er betet und sagt, Herr, wenn du es willst, dass ich für einen Kaffee und einen Donut anhalte bei Tim Hortons, dann wirst du dafür sorgen, dass ich einen Parkplatz direkt vor dem Tim Hortons finde. Und wenn kein Parkplatz da ist, dann bedeutet es für mich, dass ich weiterfahre. Und wie es sein musste, fand er einen Parkplatz an diesem Morgen direkt vor den Tim Hortons, vor den Türen des Tim Hortons, nachdem er 7-mal um den Parkplatz gefahren ist. 7 Runden gemacht und dann war der Parkplatz da. Habe ich letzte Woche auch eine Geschichte gelesen von einem jungen Mann. Auf seinem Weg zur Schule ist er immer an einem Bach vorbeigegangen und ab und zu ist er mal reingesprungen in den Bach zum Schwimmen. An diesem einen Morgen sagte der Vater ihm, spring nicht rein. Was, warum auch immer. Er sagt, no, heute springst du nicht rein, heute kommst du nach Hause. Und der Junge hört ihm zu, geht zur Schule. Nachher, Vater kommt nach Hause, sieht, die Badehose ist nass. So holt er seinen Sohn und sagt, Sohn, was ist los, warum ist die Badehose nass? Na, sagt er, ich war schwimmen gewesen nach der Schule. Er sagt, sein Papa sagt, hey, ich habe dir doch gesagt, dass du nicht schwimmen sollst. Er sagt, ja, das hast du gesagt. Ja, warum hast du überhaupt die Badehose mitgenommen? Und wisst ihr, was er gesagt hat? Er sagt, ich habe die Badehose mitgenommen im Fall, dass ich versucht werde. So, was hat der Sohn gemacht, ihr Lieben? Er hat Vorsorge getroffen für die Versuchung und sein Ungehorsam. Und mit uns ist es ähnlich. Anstatt die Versuchung als das zu erkennen, was sie ist, und zu fliehen, wegzugehen, treffen wir oft unbewusst, manchmal auch sehr bewusst, Vorsorge für diese Versuchung. Und wir nähren diese Versuchung. Und das zeigt uns doch, wer dafür verantwortlich ist, wenn wir tatsächlich dann auf die Nase fallen in der Sünde. Wir selbst. Es ist schon, wie die Bibel das sagt, dass wir seit unserer Wiedergeburt eigentlich neue Kreaturen sind. Und das stimmt. Wir sind neu gemacht. Der Heilige Geist lebt in uns. Aber wir als neue Kreaturen Gottes, als Kinder Gottes, wir leben immer noch in dieser alten Welt voller Sünde. Und das ist natürlich, dass wenn man in einer Kloake schwimmt, ja, dass der Gestank manchmal hängen bleibt, dass wir davon betroffen werden. So, wir leben noch nicht in dem neuen Gottes. Wir leben immer noch in der gefallenen Welt, die uns immer noch anhaftet und beschmutzen will. Und deshalb, ihr Lieben, deshalb ist diese tägliche Reinigung, ich sage einmal diese tägliche Waschstraße der Gemeinschaft mit Gott so wichtig für uns. Ihr habt bestimmt viele Autos, gerade jetzt um diese Zeit gesehen, die sehr, sehr dreckig sind. Die fahren dann zur Waschstraße. Wie sauber kommen sie raus aus der Waschstraße? Aber es braucht nicht lange. Dann sind sie wieder dreckig. Mir geht das so. Ich wasche unser Auto. Ich mache das gerne, ist okay. Ein paar Tage später denke ich, ich hätte mir das sparen können. Ja, so dreckig ist das Auto. Und genauso ist das auch in unserem Leben. Wir müssen diese Waschstraße der Gemeinschaft Gottes haben, in der Bibellese, im Gebet. Das ist wichtig. Und ihr Lieben, das, was Jesus seinerzeit seinen Jüngern gesagt hat, das ist für uns genauso bedeutend. Jesus sagt im Garten Gethsemane, er sagt seinen Jüngern, wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und ich lese das und ich denke, Herr Jesus, du hast recht. Mein Fleisch ist noch sehr, sehr schwach. Ja? So, warum sollen wir wachen? Warum sollen wir beten? Genau deshalb, weil das Fleisch, unsere menschliche Natur, schwach ist, weil unser Fleisch schwach ist. Da ist noch genug von dieser alten Natur in uns drin. Und ihr Lieben, das ist ja nicht die einzige Warnung in Bezug zu der Versuchung und Sünde. Das Wort Gottes ist voll davon. Warum wohl? Ne? Weil es die Realität in unserem Leben als Christen ist. Wir werden versucht. Und ihr Lieben, selbst im Alter ist das noch so. Selbst im Alter ist das noch so. Im Deutschen sagt man, das Alter schützt vor Torheit nicht. Und das stimmt. Das stimmt. Ja? Auch die alten Menschen werden versucht. So, und ihr Lieben, wenn wir nicht verspielen wollen, wenn wir nicht auf die Nase fallen wollen, dann müssen wir die Versuchung sehr ernst angehen. Und das ist das, was wir im Vers 15 eigentlich sehen. Es wird gesagt, wenn von der Konsequenz der Versuchung gesprochen wird, danach, wenn die Begierde empfangen hat. Wir sehen, es ist ein Prozess. Etwas wird empfangen, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Und wir hören das Ganze an, das hört sich nicht gut an. Es ist auch nicht gut. Und hier wird ein Bild der Schwangerschaft gebraucht, das ist sehr interessant. Ja, in diesem Vers, empfangen, austragen, gebären. Das ist ein Prozess, auf den wir aufmerksam gemacht werden. Und diesen Prozess müssen wir ganz am Anfang angehen, ja, und dem widerstehen. Und nicht am Ende. Und wir als Leser sollen verstehen, ihr Lieben, dass die bewusste Sünde in unserem Leben genau diesem Prozess unterliegt. Das ist etwas in uns, da ist etwas in uns, diese Altlasten, diese Narben, ja, der sündigen Natur, die sind noch da, die wir nicht loswerden können und die uns manchmal auch sehr, sehr stark ziehen. Und das liegt und schlummert in unserem Herzen, ja, und weil wir es nicht angehen, weil wir damit rumspielen und denken, oh, wäre schön, was immer, oder gehen diesen komischen Gedanken nach, ja, so fängt die Begierde an. Und wenn wir die Begierde nähren und mehr nähren und nicht dagegen angehen, gebiert sie die Sünde. Und dann sagen die Menschen, oh, wenn sie in Sünde gefallen ist, na Mensch, das kam so plötzlich über mich. Das ist nicht plötzlich, das hat einen Anfang. sagt uns die Heilige Schrift. Und der Anfang ist eben das, dass wir die Versuchung nicht angehen in ihrer Ursache, direkt am Anfang, sondern sie nähren, immer weiter nähern und dann die Sünde geboren wird. So, überlegen wir einmal. Wer wird in diesem Vers beschrieben? Ich denke, dieser Vers beschreibt einen Christen, der mehr von seinem Gefühl als von seinem Willen beherrscht wird. Wenn man keine Lust hat zum Beten, wenn man keine Lust hat, Bibel zu lesen, wenn man keine Lust hat, Gemeinde zu besuchen, lieber stattdessen lieber vorm Fernseher sitzt oder seinen Hobbys nachgeht, das sind solche Menschen, die mehr und mehr aus der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus sich entfernen. Oh, ich habe nicht so eine Lust drauf, vielleicht morgen. Und im Alten Testament haben wir genug Bilder, genug Illustrationen für so etwas. Und das einprägsamste Bild für uns ist was? König David und Bathseba. Ein guter Mann, ein Mann nach dem Herzen Gottes, ihr Lieben, gönnt sich ein paar Tage Ruhe und des Faulenzens. Und dann sehen wir ihn. Ja? Und seine rettende Gnade ist es, dass David bußfertig war. Aber die Folgen der Sünde, die musste er und seine Familie tragen. Wir kennen alle diese Geschichte sehr gut, ich brauche das nicht besonders erwähnen. Und das sollte uns eigentlich wachrütteln, diese Dinge, ja, dass selbst ein solcher Mann wie David, dass er gefallen ist, weil er nicht wachsam war, es sollte uns wachrütteln in unserem Spielen vielleicht mit der Sünde und mit verschiedenen Gedanken, die einfach nicht da reingehören, nicht in unser Herz, nicht in unseren Kopf. Das muss uns ermahnen und es muss uns auch herausfordern, diese Versuchungen zum Bösen, wann immer die aufflammen, ja, immer wieder. Wir kämpfen jeden Tag dagegen, möglicherweise. Ja, wir müssen das ernst nehmen und das sofort angehen. Warum sollen wir das? Ja, wir schauen in den Text und sehen, es ist eigentlich eine Sache von Leben und Tod. Schaut einmal in den Text. Was uns gesagt wird, es wird gesagt, welcher Vers ist das? Ich lese Vers 15, wenn die Sünde vollendet ist, gebiert sie den Tod. Und ganz klar, im Zusammenhang des Lebens eines Christen ist das nicht der geistliche Tod, das ist aber der physische Tod. So, aus dem Worte Gottes wissen wir, dass die unbereinigte Sünde die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus trübt. Unbereinigte Sünde ist dafür verantwortlich, dass der Segen Gottes über unserem Leben nicht mehr da ist. Die Sünde, die unbereinigte Sünde, ist dafür verantwortlich, dass wir keinen Frieden oder Freude haben. Das sind die Folgen. Mehr als das. Die Heilige Schrift sagt, es kann sogar passieren, wenn wir weiterhin in dieser unbereinigten Sünde verbleiben, dass wir den physischen Tod erfahren werden. Was sagt der Apostel Paulus in 1. Korinther, was die unwürdige Teilhabe am Abendmahl, wenn die Menschen in Sünde verbleiben, was hat das für eine Konsequenz? Ich will uns das einmal vorlesen. Achtet einmal, was wirklich gesagt wird. Kapitel 11, 1. Korinther 11, Vers 30. Er schreibt, und ihr Lieben, ich kann nicht in das Herz des Menschen gucken, deshalb werde ich das nie sagen, oh, der ist gestorben, weil er unbereinigt der Sünde gelebt. Das werde ich nie sagen. Paulus ist das anders. Das ist das, was der Heilige Geist ihm offenbart, deshalb schreibt er es nieder. Und er sagt Folgendes, deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke. Warum? Weil Menschen in unbereinigter Sünde am Abendmahl teilnehmen. Und das ist nicht gut. Aber er macht ja weiter. Er schreibt, und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Und entschlafen meint was? Gestorben. Was meint eigentlich beträchtliche Zahl? Naja, das wissen wir. Eine ganze Menge meint das. Aha. Viele in der Gemeinde in Korinth sind deshalb gestorben, weil sie in der Sünde lebten und doch am Abendmahl teilgenommen haben. Da haben wir das biblische Unterstreichen dessen, was wir eben in Jakobus angesprochen haben. Wie gesagt, ich würde so etwas nie sagen können. Ich weiß es nicht. Ich kann in das Herz des Menschen nicht schauen. Aber ja, das Wort Gottes offenbart uns, die Folgen einer Sünde, die nicht bereinigt worden ist. Und die Folgen sind nicht schön. Es ist eine Sache von Leben und Tod. Wie gesagt, es geht nicht um den Verlust des Heils, sondern um den Verlust des physischen Lebens. Ich habe von einer Frau gehört. Und ich denke, ich weiß auch, wer mir das erzählt hat. Diese Frau lebte wohl, ich denke, hier im Okanagan. Und die hat ein Haustier gehabt, und zwar eine große Schlange. Manche Leute haben sehr interessante Haustiere. Ja? Manche haben Hunde, ist okay. Aber manche haben Affen, manche haben Ratten und allerhand. Ja, und die hatte eben eine große Schlange. Python, kennt ihr diese ganz großen? Ja, und sie hat die Schlange eigentlich als ein ganz kleines Schlängchen, sagt man, kleine Schlange bekommen. Aber die ist gewachsen. Und nach einer Zeit lang wurde sie immer größer und größer und größer und war eigentlich ein Haustier. Die Frau war ganz zufrieden mit der Schlange, kein Problem. Und dann eines Tages wacht die Frau auf und merkt, die Schlange ist neben ihrem Bett ganz ausgerollt. Und die dachte sich, na Mensch, das habe ich noch nie sowas erlebt. Was bedeutet das, dass plötzlich die Schlange neben mir liegt und ganz ausgerollt ist? Ich denke, die dachte sich, ich muss einen Spezialisten anrufen und ihn fragen, was das bedeutet. Und das hat sie auch gemacht. Und der Spezialist hat ihr gesagt, get rid of the snake. Sieh zu, dass du die Schlange irgendwo unterbringst. So, was immer. Er sagt, das, was die Schlange macht, ist size you up. Sie misst dich ab, ob die dich essen kann. Und ihr Lieben, so ist es mit der Sünde. Wenn wir nicht wachsam diese Sünde und auch selbst die Begierde angehen in unserem Leben, irgendwann mal werden wir verschlungen werden und die Konsequenzen der Sünde tragen. Es wird auf jeden Fall der Verlust des Segens sein. Und wir werden Freudlosigkeit in unserem Leben erleben. Wir werden den Segen Gottes über unserem Leben nicht haben und den Frieden Gottes nicht haben. Und es kann sogar bedeuten, dass wir vorzeitig sterben. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Und deshalb haben wir auch diesen 16. Vers. Schaut einmal, der 16. Vers versichert uns unter anderem Folgendes. Und das ist auch, es klingt sehr, sehr ernst in unseren Ohren. Es wird gesagt, irret euch nicht, meine geliebten Brüder, irret euch nicht, meine geliebten Brüder. Und Brüder meint natürlich auch dann, die Schwestern sind mit eingeschlossen. Irret euch nicht in Bezug zu der Versuchung, irret euch nicht in Bezug zu der Sünde. So, hier haben wir also die Warnung vor dieser Täuschung, die ganz real ist in unserem Leben, die Versuchung nicht ernst zu nehmen und manchmal auch die Sünde nicht ernst zu nehmen. Und die Bibel sagt, nehmt das ernst. Nehmt das sehr, sehr ernst. Die Folgen sind furchtbar und das wollen wir nicht. Wir wollen nicht aus der Gemeinschaft des Herrn Jesu uns ausklinken und den Heiligen Geist dann auch betrüben. Ja, wir wollen in der Gemeinschaft mit dem Herrn leben. Wir wollen diese liebende Gemeinschaft mit ihm haben. Und das meint, wir müssen jegliche Versuchung sofort angehen, wenn es in unserem Herzen hochkommt. Und das ist ein Kampf, der nie aufhört. Ich kann nicht von euch reden, aber ich schaue auf mein Leben und weiß genau, wovon ich rede und weiß auch genau, wovon die Heilige Schrift hier spricht. Ihr Lieben, zu Abschluss unserer Predigt möchte ich den Text, den wir gemeinsam studiert haben, aus der neuen Genfer Übersetzung lesen, weil die neue Genfer Übersetzung uns diesen Text schon so wunderbar erklärt. Ich lese den Text noch einmal aus der neuen Genfer Übersetzung. Hört mal genau hin. Es wird gesagt, doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt? Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemand dazu. Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und ihn in die Falle lockt. Nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. Und dann Vers 16, macht euch nichts vor, meine lieben Geschwister. Ausrufezeichen. In anderen Worten, ihr Lieben, beschuldigt niemand anders, wenn ihr in Sünde fällt. Und wir wollen diese Warnung an uns, des Wortes Gottes, ja, sehr ernst nehmen. Wir wollen uns verneigen zum Gebet.